Weißt du, welcher Psalm das ist? 53, ja, wurde am Sonntag angesagt und wir wollen heute uns über diesen Psalm Gedanken machen. Bevor wir das aber tun, lass uns noch aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns bewahrt hast, dass du uns hierher gebracht hast und dass du uns dieses Verlangen geschenkt hast, aus deinem Worte zu schöpfen. Ich bitte dich, Herr, dass du heute dein Wort segnest, dass du es segnest in unseren Herzen. Hilf, dass wir dein Wort begreifen, verstehen, warum es geschrieben wurde, wozu es geschrieben wurde und damit wir daraus lernen für unser Leben, Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Nähe und wir bitten dich um deinen Segen jetzt. Amen. Ja, wir wollen uns mit dem Psalm 53 auseinandersetzen heute. Und ich lese erstmal den Psalm einmal durch. Eine Unterweisung Davids vorzusingen zum Reigentanz. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Freveln ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, Gott aber rufen sie nicht an. Sie fürchten sich da, wo nicht zu fürchten ist, doch Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Ich habe mich gefragt, wozu ist dieser Psalm geschrieben worden? Wie könnten wir ihn für uns heute anwenden? So wie die meisten Psalmen oder auch das Alte Testament sind ja hauptsächlich für das Volk Israel geschrieben. So denke ich, ist auch dieser Psalm für das Volk Israel geschrieben worden. Aber wir können vieles daraus lernen und für uns mitnehmen. Ich denke, dass dieser Psalm hat zwei Sachen, die er uns zeigen will. Und das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass er uns zeigt, wie wir Menschen sind. Und das ist nicht sehr ermutigend. Das ist manchmal sehr deprimierend. Aber zum Glück zeigt dieser Psalm auch noch, wie Gott ist. Und das soll uns heute Mut geben. Ich wollte jetzt erstmal ein Zitat lesen oder zwei Zitate lesen, einmal von Karl Mebus und einmal von Spurgeon. Vorab ist einiges zum Gesamtinhalt des Psalms zu bemerken. Er wendet sich, wie überhaupt das Alte Testament, ursprünglich an das Volk Israel. Diesen Sachverhalt bestätigt der 7. Vers. Indessen sind die übrigen Verse so gehalten, dass sie auf die Menschen aller Zeiten und Gegenden angewandt werden können. Der Dichter beschreibt unter der Leitung des Geistes Gottes eine Zeit, in der die völlige Abwendung von Gott zum wichtigsten Charaktermerkmal des Großteils der Menschheit geworden ist. Er schreibt hier, dass es ein Charaktermerkmal des großen Teils der Menschen geworden ist. Spurgeon schreibt, die verderbte Natur des Menschen wird uns hier ein zweites Mal großenteils fast mit denselben Worten wie im Psalm 14 vor Augen geführt. Die Heilige Schrift wiederholt sich nicht zwecklos. Es sind vielmehr triftige Gründe vorhanden, warum sie uns zweimal mit diesem Psalm das Bild des Geschlechts, dem auch wir angehören, vorhält. Lasst uns den Psalm, denn in die Lasst uns den Psalm denn in dieser etwas veränderter Gestalt mit noch tiefer eindringender Aufmerksamkeit lesen. Ein Vorschlag, dass wir diesen Psalm noch mit einer tiefer eindringenden Aufmerksamkeit lesen. Nun lasst uns jetzt erstmal zu der Überschrift gehen, der Vers 1. Ich werde jetzt eine etwas andere Übersetzung benutzen. Also die Überschrift über diesen Psalm, der Vers 1, lautet: Dem Vorsänger nach Machalat, ein Maskil von David. Luther hat das sehr einfach übersetzt, aber scheinbar, so wie die Erklärungen das auch schreiben, ist das ganz schwierig zu verstehen, was hier eigentlich gemeint ist. Vor allem dieses eine Wort, Machalat, ist schwer zu verstehen und es wird auf verschiedene Weise verstanden. Ich lese aus dem Lexikon, was über dieses Wort da geschrieben wurde. Eine Bezeichnung in der Überschrift von Psalm 53. Die genaue Bedeutung ist nicht bekannt. Einige nehmen an, dass es auf eine schwermütige Melodie verweist oder dass es für eine leidvolle Zeit geschrieben wurde. Gesenius meint, dass es sich um eine Harfe oder ein Saiteninstrument handeln könnte. So unterschiedlich sind die Meinungen. Hoffnung für alle übersetzt, von David zum Nachdenken auf eine traurige Weise zu singen. Nun, viele Sprachforscher haben verschiedene Vorschläge. Etliche denken wirklich, dass es ein Musikinstrument gemeint ist. Delitzsch übersetzt nach schwermütiger Weise. Also das Lied ist zu singen nach einer schwermütigen Weise. Und Keil übersetzt über die Krankheit. Also ein Lied über die Krankheit der Menschen. Und das ist wirklich eine Krankheit, dieses böse Herz des Menschen. Das Wort Maskil bedeutet im Grunde genommen Unterweisung. So sind sich die meisten einig. So könnten wir vielleicht kurz zusammenfassen, es ist eine Unterweisung Davids in schwermütiger Weise auf einem bestimmten Instrument oder über die Krankheit, über das Problem der Menschen. Und diese Unterweisung wollen wir uns heute vorhalten. Als erstes wollte ich, dass wir auf die Menschheit schauen, auf die Menschen schauen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist wirklich deprimierend, wenn wir über diese Verse nachdenken. Nicht von ungefähr hat Delitzsch wahrscheinlich übersetzt, dass es nach einer schwermütigen Weise zu singen ist. Es ist für uns nicht einfach, aber das ist die Tatsache. Und es ist für uns wirklich wichtig, dass wir den Menschen oder die Vorstellung über den Menschen so vor Augen haben, wie es die Heilige Schrift uns sagt. Weil der Mensch, der stellt sich oft ganz anders dar. Er stellt sich nicht so dar, wie er eigentlich ist. Der Mensch, der versucht, das alles zu verdrehen, auf den Kopf zu stellen, stellt sich oft als Gott dar und alles andere ist für ihn nichts. Vers 2. Der Tor spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Sie haben böse gehandelt und haben abscheulich das Unrecht geübt. Da ist keiner, der Gutes tut. Oder Neue Genfer Übersetzung. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an, ihr ganzes Verhalten ist abscheuliches Unrecht. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Ich denke, wir sehen hier im zweiten Vers dieses Psalms das eigentliche Problem des Menschen. Das ist, dass der Mensch Gott den Rücken kehrt. Und ich fand das sehr interessant, wie die Neue Genfer Übersetzung das hier übersetzt. Da lautet nämlich, törichte Spötter reden sich ein. Warum muss der Mensch sich das einreden? Warum muss er sich immer wieder darauf hinweisen, dass es keinen Gott gibt? Der Mensch kehrt Gott den Rücken, und zwar bewusst. Es ist unvorstellbar, und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann kann man das eigentlich nicht begreifen, nicht verstehen, warum der Mensch das macht, aber das ist so. Und die meisten Menschen machen das. Die kehren Gott den Rücken ganz bewusst. Ich möchte etliche Verse aus Römer 1 lesen. Ich lese aus Römer 1 ab Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel her, lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Vers 19. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Und Vers 32, und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechten Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Der Mensch kehrt Gott den Rücken, und das ganz bewusst. Gott hat das Wissen um sich selber, den Menschen, ins Herz gelegt. Jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Und das ist sehr interessant. Und wenn man sogar einen Atheisten fragt, ich habe es mal gemacht, ich habe mal gefragt meinen Arbeitskollegen, und der hat gesagt, nein, es gibt keinen Gott. Ich sage, ganz tief in deinem Herzen, denk mal kurz nach. Spürst du nicht irgendwas? Spürst du nicht irgendwas? Und dann wurde er ganz still, ganz ruhig, senkte seinen Kopf und sagt, ja, es gibt eine höhere Gewalt. Er wollte nicht sagen, dass es einen Gott gibt, aber er sagt, es gibt eine höhere Gewalt. Jeder Mensch hat diese Erkenntnis, dass es einen Gott gibt, und dennoch kehrt der Mensch bewusst Gott den Rücken und will von ihm nichts wissen. Nun, das ist nicht nur heute so. Wenn wir das Alte Testament durchblättern werden, dann werden wir immer wieder feststellen, dass der Mensch immer wieder dazu neigt, von Gott abzufallen, Gott den Rücken zu kehren. Wir lesen 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Vor der Sintflut hat Gott diese Worte gesagt. Wenn wir über Sodom und Gomorra nachdenken, dann lesen wir, und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. 1. Mose 18, Vers 20. Und das Volk Israel ist auch ein Bild dafür, dass es immer wieder Gott den Rücken kehrt. Zum Beispiel 1. Könige 15, Vers 26, und tat, was dem Herrn übel gefiel, und wandelte in dem Wege seines Vaters und in seiner Sünde, durch die er Israel hätte sündigen gemacht. Der Mensch damals, wir sehen das ganz deutlich im Alten Testament, der Mensch heute, immer wieder kehrt er Gott bewusst seinen Rücken dar. Und wenn wir unsere Menschheit heute betrachten, dann sehen wir, dass es eigentlich mit der Gottlosigkeit nach oben geht und mit der Gottesfurcht nach unten. Wir können das immer wieder sehen an den ganzen Entscheidungen, die der Mensch trifft, dass er dazu neigt, sich selber als Gott darzustellen. Wenn in der Bibel steht, und er schuf ihn als Mann und Frau, so denkt der Mensch, er kann sein Geschlecht selber bestimmen. Das ist ein deutliches Zeichen, dass der Mensch sich über Gott stellt. Er akzeptiert es nicht, wie Gott ihn geschaffen hat. Oder denkt der Mensch heute, dass er das Klima beeinflussen kann? Ich denke, das ist ein Witz. Einer hat mal gesagt, der Mensch kann nicht mal das Wetter für 3 Tage vorhersagen. Von wo weiß er denn, wie das Klima sein wird in 100 Jahren? Wir sehen, dass der Mensch heute verdorben ist durch und durch. Ich möchte jetzt noch einen längeren Abschnitt lesen dazu, auch aus dem 1. Kapitel des Römerbriefes. Ab Vers 21 lese ich jetzt. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede einzelne Einsicht fehlt, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie sie der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Menschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie und gewalttätige, arrogante und gottesfürchtige Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenslos, gefühllos und unbarmherzig. Das ist der Mensch hier dargestellt. Und ich denke, die Bibel ist voll von solchen Texten, die uns Menschen darstellen, wie der Mensch eigentlich ist. Und ich habe mich da eine Frage gestellt, aber wie ist das mit uns Christen? Steht das auch über uns geschrieben, dass in uns nichts Gutes ist? In Römer 3 argumentiert der Apostel und sagt, wie ist es denn nun, Römer 3, Vers 9, sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genauso wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zungen gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Und so weiter. Warum schreibt der Apostel hier diese Verse? Die Juden haben wahrscheinlich so eine Vorstellung gehabt, alle Völker, alle sind sündige Völker. Die brauchen vielleicht Jesus Christus, aber wir nicht. Wir sind ein heiliges Volk. Aber im Grunde genommen sagt die Bibel, alle sind verdorbene Menschen. Jeder von uns auch. Aber etliche wenden sich Gott zu, die anderen aber bleiben von Gott abgewandt. Und das ist der Unterschied. Das ist immer der Unterschied, durch welche Brille wir uns sehen. Menschlich gesehen sind wir ein verdorbenes Geschlecht. Und wenn ich manchmal in mich hineinschaue und was in mir so vorgeht, welche Gedanken ich habe, dann muss ich immer wieder sagen, das, was ich will, das tue ich nicht. Immer wieder dieses Problem. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Und wie wichtig ist das, dass wir Gott haben, dass wir Jesus Christus haben. Denn in ihm sind wir Heilige, sind wir Gotteskinder, sind wir Erben. Und wenn das auch manchmal sehr entmutigend ist, das alles hier zu lesen, so können wir dennoch wissen, dass in Jesus Christus sind wir, obwohl wir es nicht verdient haben, nicht weil wir gut sind, nein, sondern weil seine Gnade so groß ist und seine Liebe. Und er hat uns gesucht, hat uns gefunden und wir dürfen zu ihm gehören. Was tut der Mensch, der sich von Gott abgewandt hat? Ich lese noch einmal den Vers 2. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an, ihr ganzes Verhalten ist abscheuliches Unrecht, keiner handelt so, wie es gut wäre. Sie richten Unheil an. Was ist Unheil? Weiß das jemand, was Unheil ist? Negatives. Was zum Streit führt, was kaputt macht, kaputtes. Ist nicht heil, ist kaputt, ja. Ja, das ist das, was diese Menschen bringen, was sie tun. Abscheuliches Unrecht. Und sie tun nichts Gutes. Vers 4 sagt, alle sind abgewichen, sie sind allesamt verdorben. Und wieder, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, wovon ist der Mensch abgewichen? Von der Wahrheit, ja. So wie ich das schon erwähnt habe, der Mensch hat Gott den Rücken gekehrt. Er ist von Gott abgewichen. Und Gott hat ihn preisgegeben. Und so lebt der Mensch nach seinen eigenen Vorstellungen und richtet nur Unheil an, nichts Gutes, kommt dabei raus, nur Verdorbenes. Alle Menschen sind verdorben und es ist keiner, der Gutes tut. Wir lesen in Vers 5, haben denn alle, die Unrecht tun, keine Einsicht mehr? Sie fressen mein Volk auf, so als wäre es ein Stück Brot. Und zu Gott rufen sie überhaupt nicht. Wir leben hier in diesem Land und wissen es gar nicht. Nein, wir wissen das, aber wir spüren das noch gar nicht, wie die gottlosen Menschen sein Volk fressen. Aber in anderen Ländern spüren die Christen das zum Beispiel. Und das Volk Israel hat das damals auch gespürt. Ich denke, deswegen ist auch dieser Psalm entstanden. Ich dachte da an den letzten Mittwoch und an den Doeg, ne? So hieß er, glaube ich, der Mann. Und der hat wirklich die Priester gefressen wie Brot. Er hat die alle umgebracht. Das ist unvorstellbar. Und ich habe schon so vermutet und gedacht, vielleicht hatte der David gerade dieses vor Augen gehabt, als er diesen Psalm geschrieben hatte. Wir wissen nicht, was auf uns noch alles zukommen wird. Wir wissen nicht, welche Zeiten kommen. Aber ich bin der Meinung, dass es noch schlimmere Zeiten geben wird hier auf dieser Erde, auch für die Christenheit in Deutschland. Und wie gut ist das, dass es Gott gibt. Und das ist noch etwas, was Erfreuliches ist in diesem Psalm. Aber ich denke, wir können diesen Psalm auch prophetisch verstehen, sodass es vielleicht ein Wort auch für die Zukunft ist. Es beschreibt die Verdorbenheit der Menschheit in der Endzeit und wie die Menschheit sich gegen das Volk Israel wendet und wie Gott das Volk Israel errettet. Ich denke, das könnte man auch so anwenden. Wir lesen zum Beispiel aus 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 4: Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Der Mensch der Endzeit. Und ich könnte mir das schon vorstellen, dass dieser Psalm auch ein prophetisches Wort ist auf diese Zeit, die dann kommen wird. Nun, wir wollten nicht nur bei Menschen bleiben heute, sonst wir sitzen schon alle sehr gebeugt und sehr nachdenklich, aber wir wollten uns ja auch noch erfreuen. Und wir wollten ja auf Gott schauen und wie Gott ist. Karl Mebus schreibt über die Psalmen 52 bis 59. Er schreibt, dass diese Psalmen sind gekennzeichnet durch ermutigenden Zuspruch für solche, die sich als Gottesfürchtige unterlegen fühlen gegenüber den Boshaften, den Gottesleugnern und Verrätern, den Intrigen von Spionen und Gewalttätern. Zum Abschluss jedes Psalms wird deutlich, dass den Glaubenden der Beistand Gottes sicher ist, dass ihnen die Zukunft gehört und dass sie über alle bedrückende Umstände und Feinde triumphieren werden. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glauben. 1. Johannes 5, Vers 4. Was sollte man tun, wenn man unterdrückt wird, wenn man verfolgt wird, wenn man vielleicht misshandelt wird, wenn man vielleicht sich verraten fühlt, einen Psalm lesen, ja? Über die Bosheit des Menschen, das ist die eine Seite. Aber viel wichtiger ist für uns heute, denke ich, die andere Seite. Wenn wir das verstanden haben, dass wir Menschen nichts Gutes hervorbringen können, desto wichtiger ist für uns Gott, der in uns das Gute wirken kann. Wir haben auf Menschen geschaut und wir wollen jetzt auf Gott schauen und ich lese den Vers 3. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Er will sehen, ob es wenigstens einen Guten gibt, einen gibt, der einsichtig ist und nach ihm fragt. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Für mich war es sehr, sehr ermutigend, als ich das gelesen habe. Gott schaut vom Himmel. Für mich war das ein ganz deutliches Zeichen, Nicht, Gott, du bist sehr, sehr weit weg und wir können dich nicht sehen, wie können wir an dich glauben, wie können wir von dir Hilfe erwarten, sondern Gott schaut vom Himmel, das bedeutet, dass er die Übersicht hat. Ich habe es für mich so gedeutet. Er hat die volle Übersicht und er ist viel, viel höher als wir Menschen. Für uns unvorstellbar höher. Und er schaut herab auf die Menschenkinder, wörtlich sollte es wohl Adams Söhne heißen. Er schaut und er verliert die Übersicht nicht. Und was noch wichtig für mich war in diesem dritten Vers, es scheint so oft, wenn wir Menschen so menschlich denken, ja, wir schauen mal so rüber, wie es da so aussieht, aha, der hat sich verschuldet, aha, der hat sich verschuldet, der kriegt von mir eins, der kriegt von mir eins. Aber Gott tut das nicht. Gott tut das so nicht. Er hat einen bestimmten Grund, warum er auf die Menschenkinder schaut. Er sucht nach einem Verständigen. Einen, der nach ihm fragt. Einen, der nach Gott sucht. Es ist für Gott so wichtig, dass wir Menschen Verlangen nach ihm haben. Es ist für ihn so wichtig, dass wir nach ihm fragen, dass wir nach ihm suchen. Und wenn einer nach ihm fragt, dann bekommt er Hilfe von Gott. Egal, was alles davor geschehen ist, Gott ist bereit, alles zu vergeben. Gott ist bereit, alles zu tilgen, reinzuwaschen und den Menschen ganz neu zu machen. Nur der Mensch, der muss sich auf die Suche machen. Er muss nach Gott fragen. Und wir sollten uns heute selber fragen, jeder persönlich, frage ich nach Gott? Suche ich Gott? Wenn wir weiterlesen, da stellen wir fest, dass Gott nicht nur tatenlos von oben schaut und sucht, ob jemand da ist, der nach ihm fragt, der ihn sucht, sondern Gott ist auch ein handelnder Gott. Vers 6, aber schon bald werden sie in Angst und Schrecken fallen, wie sie es vorher noch nie erlebt haben. Denn Gott wird die Feinde seines Volkes vollkommen vernichten und ihre Gebeine werden achtlos liegen bleiben. Gott hat sie verworfen und wird sie darum scheitern lassen. Vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück zum Menschen. Hier, dieser Vers, der macht das deutlich, dass die Bosheit des Menschen nicht unbestraft bleiben wird. Gott wird den Menschen bestrafen. Er wird in Angst und Schrecken verfallen. Die andere Übersetzung sagt, da überfiel sie ein Schrecken, ohne dass ein Schrecken da war. Das ist interessant. Es war eigentlich kein Grund da gewesen, um Angst zu haben, aber auf einmal hatten sie Angst. Es ist Gottes Wirken. Und wenn Gott am Wirken ist, dann kann der Mensch nicht mehr sich erheben, überheben, sich über Gott stellen. Dann kommt Angst. Dann kommt Schrecken auf ihn zu. Und Gott bestraft die Gottlosen. Aber Gott hat das Recht dafür. Gott ist der Allmächtige und er entscheidet selber, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und jeder, der gottlos ist oder gottlos war, muss damit rechnen, von Gott bestraft zu werden. Aber sein Volk lässt er frohlocken. Vers 7. Ach, käme Gott doch vom Berg Zion, um sein Volk zu retten. Dann wird wieder Freude in Israel herrschen. Ja, alle Nachkommen von Jakob werden jubeln, wenn Gott ihr Schicksal zum Guten wendet. Das ist eine wunderbare Zusage für sein Volk. Natürlich ist das jetzt hier für das Volk Israel geschrieben, aber das gilt auch für uns. Es gilt auch für uns, dass Gott rettet. Und bald ist das schon wieder so weit. Bald feiern wir wieder Weihnachten, wo Gott seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde, um uns Menschen zu retten. Und dieses Ereignis ist so wichtig, dass wir jedes Jahr daran denken, jedes Jahr feiern. Es ist natürlich nicht alles. Jesus kam nicht nur auf diese Erde, um uns zu retten, um zu leben, sondern um zu sterben. Er starb, um uns ewiges Leben zu geben. Er starb, um uns selig zu machen. Er starb für uns, damit wir ein neues Leben führen können. Gerade dieses Leben hinter uns lassen können, dieses Leben eines verdorbenen Menschen, eines gottlosen Menschen, sondern mit ihm und durch ihn und in ihm ein neues Leben führen können. Ein Leben, das fruchtbar ist, das nicht nur Böses hervorbringen kann, sondern auch Gutes durch Gottes Gnade. Deswegen ist Gott gekommen, deswegen ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, damit wir Freude haben, damit wir jubeln können, damit wir frohlocken können. Ich wollte noch einen Abschnitt aus Jeremia 29 lesen, und ihr werdet, also Jeremia 29 ab Vers 12, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen, aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Was lernen wir aus diesem Psalm? Was könnten wir für uns praktisch mitnehmen? Wollt ihr euch beteiligen? Nach Gott fragen. Gott das Gericht überlassen. Ich habe für mich es so zusammengefasst. Der Mensch ist sehr verdorben. Durch den Sündenfall kam es so weit, dass im Menschen überhaupt nichts Gutes ist. Wir sollen Gott suchen, denn Gott macht uns neu. Und wir sollen uns nicht in den Vordergrund stellen, sondern nach Gott fragen, Gott suchen und ihn verherrlichen. Uns soll eins bewusst sein, dass ohne Gott sind wir nichts. Können nichts Gutes tun, sondern nur Böses hervorbringen und gehen auch noch ins Verderben. Es ist wichtig, dass wir Gott zugewandt leben und nicht Gott den Rücken kehren. Und ein jeder sollte sich von uns heute fragen, gehöre ich zu seinem Volk oder nicht? Denn wenn ich zu seinem Volk gehöre, dann bekomme ich Hilfe, Hilfe aus Zion. Und das brauchen wir sehr. Amen.